Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Willkommen bei Literadio. Begrüßen darf ich heute Kaschka Briller mit ihrem neuen Roman Die Eistaucher. Erschienen ist er im Residenzverlag in Wien und Salzburg. Liebe Kaschka, herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich erneut bei dir zu sein. Nach 1,5 Jahren haben wir gerade festgestellt, nach dem Roten Affen.
Genau, zum ersten Mal haben wir uns da getroffen mit deinem Debütroman Roter Affe. Außerdem schreibst du ja auch noch Bühnenstücke oder auch in der Literaturzeitschrift PS politisch schreiben. Kurse hältst du auch. Und nun ist eben dein zweiter Roman fertig, Die Eistaucher. So nennt sich auch eine Gruppe Jugendlicher. Alle drei sind eher Außenseiter und sie besuchen alle eine katholische Privatschule. Diese Jugendlichen sind 16 Jahre alt. Was hat dich denn an dieser Altersgruppe angezogen oder interessiert? Und wie ist es dir dann gelungen, genau denen oder diesen Oberstufenschülern, Schülerinnen so nahe zu kommen?
Also interessieren tut mich diese Altersklasse, weil ich finde, es ist ein Alter, in dem man sich sehr viele Fragen stellt, also auch so grundlegende Fragen, und in dem diese Fragestellungen noch nicht so zugeschüttet sind von Erlebten. Man ist noch tendenziell sehr idealistisch, man sieht die Dinge und antwortet sehr intuitiv auf die Sachen, die einem begegnen. Das finde ich sehr interessant und das fand ich sehr passend für die Themen, mit denen ich mich in diesem Roman beschäftigen wollte, in dem es ja auch viel um die Frage nach Gerechtigkeiten geht, auf unterschiedlichen Ebenen. Und wie ich denen nahegekommen bin, ich glaube, ich habe einen ganz guten Zugang zu meiner eigenen Jugend. Das hat es auf jeden Fall erleichtert, also da auch hin zurückgehen zu können und mich an Dinge zu erinnern, also auch an Anregungen, an erste Gedanken. Und gleichzeitig kenne ich auch Jugendliche, also das hat so zusammengespielt. Kurz zusammengefasst jetzt.
Die drei, Iger, Jess und Ras, sind sehr individuelle, sehr ausgeprägte Charaktere. Konsequent sind sie auch und sie sind sehr innig miteinander. Was ist denn das, was die drei verbindet?
Also einerseits denke ich mir, auf jeden Fall verbindet sie so eine gewisse Außenstellung, die sie irgendwie in dieser Klassengemeinschaft bis zu einem gewissen Grad einnehmen, und auf der anderen Seite, also über diese Außenstellung, ähnliche Themen, die da sind, also die unterschwellig da sind, wie sie, finde ich, ja oft bei Jugendlichen noch gar nicht so in einer präsenten Form vorhanden sind, aber trotzdem sind sie da und trotzdem findet man sich darüber. Und es passiert aber eben noch nicht auf einer rationalen Ebene, sondern wirklich eher intuitiv. Und so kommen auch die zusammen. Und was sie dann letztendlich verbindet, was ich mir denke, was immer Menschen verbindet, die sich dann zu einer Gruppe zusammenschließen, sind natürlich gemeinsame Erlebnisse. Also über das gemeinsam Erlebte und dann Reflektierte, natürlich auch gemeinsame Geheimnisse, die dadurch entstehen, kommt es zu einer starken Bindung oder kann es zu einer starken Bindung kommen. Zu dieser starken Bindung kommt es eben dann bei diesen drei Jugendlichen in dem Buch. Also es haben ja auch die meisten meiner Figuren einen Migrationshintergrund, also die Jugendlichen in erster Linie zweiter Generation, das heißt, die Eltern sind migriert, aber sie selbst sind eben schon in dem Land, in das migriert wurde, aufgewachsen. Und ich denke schon, also warum ich das auch wichtig fand, diesen Hintergrund zu nehmen, weil ich mir denke, dass gerade wenn man schon mit diesem Gefühl von Ungerechtigkeit aufwächst, das man notgedrungen erlebt bei gewissen Migrationshintergründen, dann ist man auch sensibler auf andere Ungerechtigkeiten, die passieren. Das unterscheidet ja dann letztlich auch die Jugendlichen von, also die Eistaucher von den anderen Zweien, die ja dann gemeinsam wieder die Übergruppe bilden, die sogenannte Avantgarde, die eben diese Erfahrung nicht haben.
Für mich war die Iga die prägnanteste aus diesem Trio. Die handelt ganz klar aus ihrem Selbstverständnis einfach heraus und sie hat vor allem auch nicht eine Gefallsucht. Also es geht ihr nicht darum, jemanden zu beeindrucken oder eben zu gefallen. Ihre passionierte Fortbewegungsart ist ihr Longboard. Auf deiner Website kaschkabrilla.com ist ein Bild, wo auch du auf einem solchen Board stehst. Wie bist denn du da zur Skaterin geworden?
Also als ich selber 16 war, hatte ich kein Longboard. Also damals gab es auch einfach kein Longboard. Und ich hatte mir immer ein Skateboard gewünscht, so ein richtig gutes Skateboard, das habe ich nie bekommen. Stattdessen hatte ich dann diese Rollerblades, dazu mal. Aber diese Sehnsucht nach so einem Board und das auch beherrschen zu können, das ist immer irgendwie geblieben. Und als dann die ersten Versatzstücke von diesem Roman begannen in mir zu arbeiten und dann auch eben als erstes die Figur von Iga, also das war auf jeden Fall der Charakter, der als erstes auftauchte und an dem ich gearbeitet habe, war mir auch klar, dass Iga Longboard fahren wird und das bedeutete für mich auch, dass ich Longboard fahren werde, um wirklich auch zu wissen, was es bedeutet, wie es sich anfühlt und auch, weil ich es einfach als Gelegenheit nutzen wollte, das quasi nachträglich zu lernen und mich auf diesem Board möglichst zu Hause zu fühlen. Und das ist dann auch irgendwann passiert. Also ich habe da wirklich sehr viel Arbeit auch reingesteckt. Ich habe mir sehr viele YouTube-Videos angeschaut. Ich habe sehr viel geübt. Ich muss auch sehr witzig ausgesehen haben, weil ich natürlich mit der gesamten Schutzausrüstung, die man sich vorstellen kann, mich zuerst auf dieses Longboard gestellt habe und dann auch begonnen habe, nach und nach so ein paar von diesen Kunststücken zu lernen. Also es war schon wichtig, um auch ein Gefühl, ein stärkeres Gefühl für diesen Charakter entwickeln zu können.
Auch die Iga ist da ein Profi im Longboard-Fahren, hat das immer bei sich und sie zieht dann ja auch in der Nacht einmal, glaube ich, auf so eine Straßenbaustelle, die noch nicht freigegeben ist. Wohin es sie auch zeitweilig zieht, ist eben eine Zeitreise mit diesem Longboard. Das ist so eines dieser Mystery-Elemente, die in deinem Roman auch immer wieder auftauchen. Mit der Zeitverschachtelung hast du dir auch eine ganz eigene Dramaturgie überlegt, wie du diesen Roman anlegst. Es beginnt mit dem Kapitel 9, darauf folgt 1 und das geht dann so ineinander mit einer Art Countdown-Prinzip, das mit der Gegenwart eben verzahnt ist. Wie hast du denn diese Arbeitsweise entworfen?
Es war mir wichtig, also weil es ja in diesem Roman auch um den Prozess quasi einer Radikalisierung geht, also der Bildung einer Gruppe hin zu der Bereitschaft, wirklich radikale Positionen einzunehmen. Das ist etwas, was mich ohnehin eigentlich die letzten 20 Jahre einfach immer wieder beschäftigt, wie es dazu kommt, was dazu führt in einer Gesellschaft ohne Krieg, was bringt unter Anführungszeichen so ganz normale Jugendliche dazu, zu beschließen, wirklich auch das Gesetz zu brechen und sich quasi da drüber zu stellen, was für ein Weg muss dem vorausgehen. Und aber gleichzeitig dann rückblickend, nachdem Zeit vergangen ist, wie schaut man eben auf diese Zeit zurück, wenn 20 Jahre Leben dazwischen sind, wenn es da Konsequenzen schon gegeben hat. Da war auch eine große Inspiration dieser Film, den ich hinten auch angeführt habe, über die Earth Liberation Front, der hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil der eben auch retrospektiv zeichnet, was passiert, nachdem dieser jugendliche Euphorie vergangen ist und sich die meisten in ein doch recht bürgerliches Leben eingefunden haben. Also die meisten, nicht alle. Und wie geht man dann mit dieser Vergangenheit um? Wie sehr steht man dann noch dazu? Wer entfernt sich davon? Und was bleibt an Schuldgefühlen, an Reue zurück, eben wenn Zeit vergeht? Und weil Erinnerung ja nicht etwas ist, was permanent vorhanden ist, sondern meistens ausgelöst wird, so wie auch in dem Buch, in meinem Roman, das ja ausgelöst wird durch eine Begegnung von eben Martin, der plötzlich auf diesem Campingplatz auftaucht, in diesem Dorf, wo sich Sascha, Iga und Jess hin zurückgezogen haben und sich quasi eine utopische neue Welt aufgebaut haben, und dann dringt in diese utopische neue Welt eben diese Vergangenheit ein, und nach kommt die Erinnerung zurück und wird immer klarer. Und das ist eben dieser Countdown, der eine verläuft quasi von der Vergangenheit zurück und der andere läuft quasi nach vor, also die Gegenwart, die in die Zukunft rennt. Und dann treffen sie sich.
Ich war ja dann auch neugierig, wie es dann in der Mitte sein wird, wo die beiden sich kreuzen. Los geht's eben gleich mit der Begegnung am Campingplatz. Und da würde ich jetzt einmal bitten, dass du uns ein bisschen hören lässt.
Sehr gerne. 9. Der Campingplatz. Ich kehre draußen das erste Laub zusammen, als ich ihn von Weitem kommen sehe. Von der Seite blendet die Sonne und ich halte inne. Die Campingsaison ist eigentlich zu Ende. Dass er so spät eintrifft, ist das einzig Auffällige, trotzdem kommt mit ihm eine Unruhe. Das habe ich mit der Zeit gelernt, das Gefühl zuerst im Körper zu orten, es zu benennen und schließlich nach seinem Ursprung zu suchen. Inzwischen passiert es automatisch, es sind seitdem immerhin 20 Jahre vergangen, obgleich ich mich im September am häufigsten erinnere. Manchmal denke ich dann, dass ich mir das alles nur einbilde, dass nichts davon wirklich geschehen ist und Franziska Fellbaum irgendwo glücklich mit dem Peter lebt und der Jakob schon groß ist, nicht wie unser Jakob, der noch ein Kind ist. Endet ein Tag mit diesem Gedanken, schlafe ich in der Nacht ruhig und ganz ohne Albträume. In den Nächten, die auf die anderen Tage folgen, schlafe ich kaum, ziehe stattdessen Igas Longboard unter dem Bett hervor und fahre damit in die Vergangenheit. So muss man sich das vorstellen. Mit einem kleinen Wörterbuch steht er vor mir und stammelt: Notzleg, niemam namjot. Erst jetzt legt er den Rucksack ab, als wäre es vorher zu riskant gewesen. Was, wenn ich ihn sofort weggeschickt hätte? Martin, sagt er und reicht mir die Hand. Ich sage Sascha und schüttle sie. Dabei kennen wir einander, glaube ich. So, wie er dasteht und lächelt, wie er in seinem kleinen Wörterbuch blättert. Er ist nicht älter als ich. Warum hat er kein Smartphone? Wer hat im Jahr 2016 kein Smartphone? Der Rucksack und die Schuhe, beides brandneu, als hätte er die Sachen gekauft, nur um damit den Hügel zu meinem Campingplatz hinaufzukommen und sie mir fortzuführen. Ich sage, alle Kabinen sind noch frei, weiter den Hügel hinauf. Die letzte und schönste liegt direkt vor dem Wald. Dann deute ich nach Norden, Richtung Kälte, er nickt. Jeder andere hätte sofort gefragt, Sie sprechen Deutsch ganz ohne Akzent, woher kommen Sie? Aber er weiß es ja, denke ich. Doch dann kommen Zweifel. Das ist nur meine Einbildung, sowas kann ich nicht wissen, woher überhaupt. Wieder vermische ich etwas. Heute leben wir in einem Naturschutzgebiet im Paradies. Iga und Jess und Jakob und ich. Beinahe eine Familie, wenn man so will. Einmal im Jahr kommt Rass, dann sind wir vollzählig. Auch wenn ich noch nicht verstehe, wer Martin ist und was er will, bei seinem Anblick brechen alle Zweifel weg und ich kann mit Gewissheit behaupten, dass nichts von dem, was sich vor 20 Jahren ereignete, meiner Einbildung entspringt, dass sich daran nichts mehr ändern lässt, trotz des Longboards, trotz unseres guten Willens. Entschuldigen Sie, sagt er, und ich merke, dass ich wieder gegrübelt habe. Das ist nicht gut. Ich muss mich zusammenreißen, allein schon wegen der Gefahr, dass ich mit meiner Vermutung richtig liegen könnte. Also gehe ich ins Haus und hole den Schlüssel. Dabei werfe ich einen Blick auf mein Smartphone. 3 Nachrichten von Iga. Wir steuern auf die letzte Kabine zu. Dort fängt der Wald an, eine Wildnis mit Bären und Wölfen, die während des Sommers vor den Touristen flüchten. Bald werden sie wieder näher kommen. Iga meint, es sei berechenbar, eine Frage der Wahrscheinlichkeit, trotzdem sie damit aufhören wollte, ständig alles einzuschätzen. Gegen manches kann sich ein Mensch nicht wehren. Die Blätter der Laubbäume funkeln im Sonnenlicht. Ohne Einwände zu erheben, folgt Martin mir. Ich nehme sie, sagt er sofort. Wie viel? 10 € die Nacht. Er nickt und greift nach der Geldbörse in seiner Hosentasche. Und Essen? Er zeigt auf mein Haus. Ja, sage ich, abends gibt es Küche. Wenn Sie vorher Bescheid geben, momentan sind Sie der einzige Gast. Ich stecke das Geld ein, dann drehe ich mich um und gehe. Mir ist furchtbar heiß. T-Shirt und Flanellhemd sind nass. Sein Blick im Rücken reißt mir die Haut auf und legt die Nerven frei. Ich habe dieses Leben zu lieben gelernt und möchte es nicht mehr hergeben. Wer hätte das geglaubt? Vor 20 Jahren habe ich ganz anders darüber gedacht. Der Campingplatz auf dem Hügel, von kleinen Bergen umgeben, wie eine Festung. Der Hirsch, der jeden Morgen vorbeikommt, und im Winter die Wölfe. Der Herbst, wenn die Wölfe den Jungen das Jagen beibringen und Iga und ich sie aus unserem Versteck beobachten. Besonders Iga liebt die Wölfe. Seit Jakob 10 Jahre alt ist, darf er mit. Die Wölfin erlaubt inzwischen, dass wir uns bis auf 5 Meter den Jungen nähern, bevor sie die Nackenhaare aufstellt und die Lefzen hochzieht. Sie hat sich an uns gewöhnt. Sie hat gelernt, dass ihr von uns keine Gefahr droht. Im Zimmer merke ich, dass meine Hände zittern, als hätte ich tagelang den Garten umgegraben. Ich muss mich setzen, überlegen, was, wenn ich mich irre. Sascha, ermahne ich mich, sei ohne Furcht. Meine Eltern hatte ich nicht beschützen können. Sie wurden mit einer Wucht von 100 Stundenkilometern und 40 Tonnen von der Straße gefegt. Danach blieb mir nur noch Iga. Bei ihr wollte ich nichts unversucht lassen. Wachsam und voller Güte ruhen meine Augen bis heute auf ihr. Wachsam und voller Güte. Draußen ist es dunkel, als ich ihn klopfen höre. Es kann niemand anderer sein. Und ich erinnere mich, dass ich ihm Verpflegung in Aussicht gestellt habe. Ich fahre über den Display und sehe, dass 2 Stunden vergangen sind. 2 Stunden verschwunden in einem schwarzen Loch. Die übergangslose Helligkeit der Glühbirne schmerzt in den Augen, auch im Kopf. Mehrmals klopfe ich mir mit den Fingerknöcheln gegen die Stirn. Verzeihung, ich wollte Sie nicht stören. Es ist nur, Sie haben Hunger. Er lächelt. Ganz furchtbar sympathisch ist er. Kommen Sie rein. Na, kommen Sie. Ich fahre mit den Händen übers Gesicht, reibe mir die Augen. Wie ein Verbrecher sieht er nicht aus. Der Rucksack, die Schuhe. Teures Material. Warum nicht ein Hotel oder eine Pension? Warum mein Campingplatz? Im Dorf werden Zimmer vermietet. Pierogi Ruskie, sage ich, gekocht oder angebraten. Was empfehlen Sie? Gebraten. Dann gebraten. Er dreht sich von der Bar weg, tastet mit Blicken den Raum ab, ohne zu werten, nimmt lediglich Eindrücke auf. Das wirkt beruhigend. Ich hole die Pieroggen aus dem Gefrierfach und werfe sie direkt in die von geschmolzener Butter überquellende Pfanne. Eigentlich macht man das nicht. So werden sie eher frittiert als angebraten schmecken, aber es ist mir gleich. Plötzlich entscheide ich, dass er es sich nicht allzu gemütlich machen soll. Auf dem Teller verteile ich noch 2 Löffel Sauerrahm. Die Petersilie lasse ich weg. Er hat sich an einen Tisch mitten im Raum gesetzt. Jede und jeder von uns hätte einen Platz gewählt, an dem es möglich ist, den Rücken gegen die Wand zu drücken. Ich stelle ihm den Teller hin, lege eine Gabel daneben und setze mich zu ihm. Möchten Sie lieber allein sein? Natürlich will er das nicht. Ich fasse in meine Brusttasche nach einer Zigarette, sehe ihn fragend an. Bitte, bitte, sagt er, taucht eine halbe Pirogge in den Sauerrahm, wie selbstverständlich. Er war schon einmal hier, ich kenne ihn. Nicht auf dem Campingplatz, aber im Dorf. Ich erinnere mich, ihn an einer Bushaltestelle gesehen zu haben. Kommen Sie öfter hierher? Er sieht auf, wischt sich mit der Serviette über den Mund, schluckt die zerkaute Pirogge hinunter. Letztes Jahr, ich habe in der Pension gewohnt. Dort wurde mir Ihr Campingplatz empfohlen, wegen der Aussicht und der Tiere. Und es stimmt, Sie haben es hier sehr schön. Ja, sage ich und entdecke eine dicke Narbe an seinem Hals. Arbeitsunfall, antwortet er prompt. Was arbeiten Sie? Polizei. Das sagt er einfach so. Ich vergesse, den Rauch an ihm vorbeizublasen. Er hustet. Entschuldigen Sie, er schüttelt den Kopf. So gefährlich ist Ihr Job? Er lacht. Manchmal. Ich lache auch. Und Sie? Ist die Saison nicht bald zu Ende? Doch, doch. Im Grunde erwarte ich niemanden mehr. Und den Rest des Jahres? Die Einnahmen reichen für den Rest des Jahres. Das ist gelogen. Im Winter biete ich Touren an, aber ich möchte sehen, ob er bei meiner Lüge blinzelt, ob sie ihm auffällt. Ich möchte einschätzen können, wie gut er ist, und tatsächlich stockt er kurz, teilt mit der Gabel eine Pirogge und fügt nur noch hinzu: Das ist ein schönes Leben, das Sie hier haben. Hier kann Ihnen niemand was. Und trotzdem ist da die Natur, die Sonne. Wir lachen beide, als hätte er einen Witz gemacht. Danach widmet er sich ganz seinem Essen, als wäre er nun doch allein. Ich drücke die Zigarette aus und gehe zurück in die Küche, greife nach meinem Smartphone und schreibe an Iga: Wir müssen uns sehen, heute noch.
Es macht sich da gleich einmal auch ein bisschen Unbehagen breit mit dem Auftauchen von Martin. Vor allem, weil ja der Sascha auch gleich einmal spürt, das ist nicht das erste Mal. Und später mal erinnert der Martin den Sascha daran, was er damals zu ihm gesagt hatte, nämlich, es lässt sich doch nichts mehr zurücknehmen. Was kann denn in dem Zusammenhang der therapeutische Ansatz radikale Akzeptanz erklären, wo du ja auch ein Kapitel damit betitelst?
Naja, unter radikaler Akzeptanz wird ja eine Methode verstanden, die darauf abzielt, wirklich das, was geschehen ist, quasi so stehen zu lassen, so stehen lassen zu können, um eben nicht sich in diesem Grübeln zu verlieren. Und mein Protagonist Sascha ist eben jemand, der das aber nicht kann. Natürlich die Frage, die sich mir damit ja auch aufwirft, ist, bis zu welchem Grad an Schwere einer Tat ist das überhaupt möglich, etwas stehen zu lassen? Und ab wann verliert quasi diese Methode an Wert, weil die Schuld zu schwer wiegt?
Die Jugendlichen, die in diese Tat oder dieses schwerwiegende Ereignis verwickelt waren, die waren eben so ein zusammengeschweißtes Team. Dazu kommen dann auch noch 2 Jungs, die sich über die Lyrik in erster Linie definieren. Auf jeden Fall, sie alle miteinander heben sich eigentlich markant vom Gleichaltrigen ab. Sie reflektieren sehr viel, sie diskutieren Und sie befassen sich vor allem auch mit ethischen Fragen, vor allem wenn es um Gerechtigkeit geht. Was beschäftigt Sie denn daran und warum hast genau du diese Auseinandersetzung um die Gerechtigkeit dir so herausgehoben?
Naja, warum ich sie mir herausgehoben habe, liegt wahrscheinlich einfach daran, weil sie mich sehr beschäftigt. Ich denke aber, jenseits von mir und meiner persönlichen Beschäftigung damit, ist das schon ein Thema, von dem ich mir denke, also das sieht man ja auch in Jugendbewegungen heute und das hat man immer gesehen, also wenn ich jetzt an Fridays for Future heute denke, aber auch früher, dass es eben etwas ist, was wirklich eine grundlegend beschäftigt im Erwachsenwerden, weil es ja grundlegend die Gesellschaft, so wie sie ist, in Frage stellt und auch die eigene Position in dieser Gesellschaft versucht wird, gefunden zu werden. Auch eben darüber, also wie positioniert sich eine zu was.
Was du auch mit einbeziehst, ist der familiäre Hintergrund der Jugendlichen, der dann ja auch so manches ihres Verhaltens erklärt. Untereinander zeichnen sie sich durch einen sehr starken Zusammenhalt aus und auch durch einen sehr offenen Zugang, vor allem wenn es auch darum geht, um Liebe, Leidenschaft und das Entdecken des Begehrens. Worum ging es denn dir, die Jugendlichen eben so zu zeichnen, wie sie sich in genau dieser Lebensphase versuchen oder bemühen, sich zu finden oder zu positionieren?
Also mein Bedürfnis war schon, Jugendliche an sich, also so authentisch wie möglich zu zeichnen. Und ich finde, also auch aus meiner eigenen Erinnerung, aber auch aus Beobachtung, finde ich, es ist eine Zeit, in der ja wirklich alles gleichzeitig passiert. Also alle Emotionen gleichzeitig aufpoppen und auch alle Fragen sich gleichzeitig stellen. Und es ist nicht so möglich, Dinge so getrennt voneinander zu betrachten, wie man das oftmals dann später tut, was gute, aber auch schlechte Seiten mit sich bringt. Und eben gerade Sexualität und Begehren, Liebe spielen in der Zeit eine ganz entscheidende Rolle. Und das war mir auf jeden Fall wichtig, das mit reinzunehmen. Also das nicht mit reinzunehmen, käme mir ganz komisch vor für diese Altersgruppe auch.
Was wir noch nicht dazu gesagt haben bei der Entdeckung der Begehrlichkeiten oder dessen, was sie oder ihn anzieht, dass da vordergründig queere Beziehungen im Gange sind, auf allen möglichen und zum Teil auch unerwarteten Seiten. Für mich war das eher ungewöhnlich und eigentlich auch wohltuend. Was meinst du, wieso das so wenig in der Literatur verbreitet ist?
Das ist natürlich eine schwere Frage, warum das so wenig verbreitet ist. Ich finde auch, es ist zu wenig verbreitet, weswegen es sicher mir ein Anliegen ist, auch meinen Beitrag dazu zu leisten, dass es selbstverständlicher wird.
Vor allem bei Jugendlichen wahrscheinlich.
Ja, bei Jugendlichen, aber auch wirklich bei allen. Also, ja.
Aber eben auch da wieder habe ich es extrem wichtig gefunden, dass du genau Jugendliche als Figuren dafür eingesetzt hast, wo es eben darum geht, sich zu positionieren im Leben und wo es vielleicht noch einfacher geht, als ewig lang etwas zu verstecken oder womöglich nicht richtig zu finden.
Ja. Ich bin ganz bei dir.
Es handelt sich dabei auf jeden Fall um eine sehr intensive Geschichte, vor allem auch durch die Sprache, die du gebrauchst und die Choreografie. Und was für mich dann auch noch war, dass es einfach fühlbar war, was da passiert mit den beteiligten Menschen. Also ich fand es einfach spannend vom ersten bis zum letzten Wort. Und es freut mich sehr, dass ich nun mit dir auch darüber sprechen durfte. Kaschka Briller, die Eistauche, erschienen beim Residenzverlag. Liebe Kaschka, vielen Dank.
Ja, danke dir. Ich habe mich sehr gefreut.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. im Internet unter www.litradio.org.